Heute ist Abendmahlsgottesdienst und ich möchte über Erlösung sprechen. Das Thema heißt Erlösung verstehen. Erlösung verstehen. Um Erlösung, also damit ein Mensch gerettet wird, muss er nicht viel verstehen. Also das mal vorneweg. Man muss also kein Akademiker werden, um überhaupt Christ werden zu können. Du brauchst bloß wissen, Jesus ist für deine Sünden gestorben. Und dann ist er am dritten Tag von den Toten wieder auferstanden. Jesus ist jetzt im Himmel, er kommt wieder. Also so die grundlegenden Dinge. Jesus ist für dich gestorben. Er bietet dir neues Leben an. Jesus, dieses Leben will ich haben. Amen. Erledigt. Du bist Christ geworden, wenn das echt ist. Also nicht nur leere Worte, wenn das wirklich echt ist. Du hast dein Leben Jesus gegeben. In dem Moment kommt der Heilige Geist und macht aus dir eine neue Schöpfung. Mehr musst du nicht wissen. Weil wenn ein Baby geboren wird, muss das Baby nicht wissen, wie es entstanden ist. Das ist einfach da. Es wurde geboren. Wenn es dann aber aufwächst, ist es schon gut zu wissen, wo gehöre ich denn hin? Wie passiert denn das? Bienchen und Blümchen und so weiter. Ja, wie funktioniert das denn? Und so ist es gut, wenn wir Erlösung verstehen, um geistlich reif zu werden, geistlich aufzuwachsen, so bis dahin, dass wir verstehen, was beinhaltet denn die Erlösung noch? Wie sieht meine Zukunft aus? Wie kann ich andere denn dahin führen? Was ist denn passiert? Und da gibt es bestimmte Begriffe im Neuen Testament, wie die Liebe Gottes. Das sind Begriffe, da kannst du über jeden Begriff eine ganze Predigt halten. Die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, Gottes Erbarmen, Gottes Geduld. Es gibt aber auch Begriffe wie Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das sind auch Begriffe. Und dann gibt es den Zorn Gottes. Darüber sprechen wir nicht so viel. Ist uns auch unangenehm. Aber den gibt es. Lies mal allein den Römerbrief. In jedem Kapitel kommt der Zorn Gottes vor. Solche Begriffe müssen wir verstehen. Und dann wird oft die Frage gestellt, warum musste Jesus denn sterben? Ja, musste er denn sterben? Oder wäre Erlösung nicht so möglich gewesen, weil Gott ist doch so lieb? Er kann uns doch einfach vergeben. Warum hat Gott dem Adam und Eva im Garten Eden nicht einfach vergeben? Hätte er doch machen können. Warum musste Jesus sterben? Und die Antwort da drin liegt in dem Begriff Sühne. Und in diesem Begriff Sühne steckt die Liebe Gottes bis hin zum Zorn Gottes. Da stecken alle Begriffe drin. Und das Thema heute soll sein Erlösung verstehen. Und für dich, für dein geistliches Wachstum ist es nötig, dass du diese Begriffe verstehst, dass du Erlösung verstehst, dass du verstehst, warum ist Jesus gestorben? Warum musste er überhaupt sterben? Lass uns nochmal beten. Lieber Vater im Himmel, ich bete, Herr, dass du Herzen öffnest, dass wir mehr und mehr Verständnis bekommen von deiner Größe, von deiner Güte, von deiner Weisheit, dass wir Erlösung verstehen, dass wir geistlich reif werden, das Erbe empfangen, dass wir geistlich aufstehen, dass das Verständnis zunimmt, die Reife zunimmt, dass wir Segen empfangen, Kraft von dir empfangen, dass wir mehr Frucht bringen können. Darum bete ich, Herr, dass du Herzensaugen öffnest. In Jesu Namen. Amen. Lass uns einfach mal starten mit einer Bibelstelle, und zwar 1. Johannes Kapitel 4, Verse 8 bis 10. 1. Johannes 4, 8 bis 10. Da heißt es, Gott ist Liebe. Halleluja, das ist das Wesen Gottes. Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Einmal etwas fett gedruckt, ob ihr das so wahrnehmen könnt. Ich wollte es ein bisschen absetzen. Gott ist Liebe. Und dann unten steht Sühnopfer. Das Sühnopfer für unsere Sünden. Sühnopfer heißt ganz einfach erst einmal, Jesus ist für uns gestorben. Sühnopfer, Jesus ist für uns gestorben. Das bedeutet Sühnopfer. Und die Frage ist jetzt, warum musste Jesus sterben? Ein Argument, was oftmals kommt, ist, wenn Gott uns so sehr liebt, warum vergibt er uns nicht einfach? Warum hat er uns nicht einfach schon längst, warum hat er dem Adam nicht schon längst vergeben? Da müsste ich ein ganzes Seminar zu halten. Aber das hat einfach mit der Schwere der Schuld zu tun. Aber wir sind ja jetzt dabei, einfach mal zu verstehen, warum ist Jesus gestorben? Warum musste er sterben aus Gottes Sicht? Es gibt zwei Seiten der Wesensart oder des Charakters Gottes. Und das finden wir alles im Neuen Testament. Ich kann jetzt nicht jede einzelne Schriftstelle dazu vorlesen, sondern einfach mal immer so diese Wortpaare. Da gibt es Güte und Strenge. Die Güte und Strenge, Römer 11. Die Güte und die Strenge Gottes. Gnade und Gericht. Segen und Fluch, das ist wie zwei Seiten derselben Medaille. Zwei Seiten Gottes. Und dann gibt es die Liebe Gottes und den Zorn Gottes. Lass uns mal Johannes 3, Vers 16 lesen. Johannes 3, 16 und den Vers 36 dann. Da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Aber es heißt, Gott hat die Welt geliebt. Gott liebt dich. Du darfst gern deinen eigenen Namen einsetzen. Gott liebt dich total. Und der Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Und jetzt kommt es, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Wir zitieren gern mal den Vers 16. Aber das ist ein ganzer Abschnitt, das gehört zusammen. Wer an Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Wer nicht an Jesus glaubt, das heißt, ihn ablehnt, der ist unter dem Zorn Gottes. Es gibt also diese zwei Seiten Gottes. Die eine Seite, seine Liebe zu den Menschen. Und die zweite Seite ist, sein Zorn gegenüber der Sünde. Das sehen wir besonders im Alten Testament. So Gerichte und so weiter. Und sein Zorn gegenüber der Sünde. Aber Gott von seinem Wesen her hat sich kein bisschen verändert. Der Gott des Alten Testamentes ist derselbe Gott des Neuen Testamentes. Also Gott hat sich kein bisschen verändert. Das, was sich verändert hat, ist sein Umgang mit den Menschen. Unter dem alten Bund mit Israel ist er der alte Bund vom Gesetz her. Unter dem neuen Bund ist er im Bund der Gnade. Halleluja. Also seine Beziehung zu uns oder sein, wie er mit den Menschen umgeht, das hat sich verändert. Aber Gott von seinem Charakter, von seiner Person hat sich nicht verändert. Er ist derselbe. Auch Jesus Christus, derselbe, gestern, heute, in aller Ewigkeit. In Malachi sagt Gott, ich, der Herr, verändere mich nicht. Gott ist derselbe Gott. Wie kriegen wir das jetzt zusammen? Ich meine, beim Zorn Gottes kann einem schon mulmig werden. Ich meine, deshalb gibt es ja die Erlösung. Und diese Erlösung müssen wir verstehen. Der Zorn Gottes ist nicht Jähzorn. Wenn wir an Zorn denken, denken wir oft an menschliche Erregungen irgendwie. Da wird jemand provoziert, bis er ausrastet und sagt, jetzt reicht's. So ist Gott nicht. Gott ist nicht jähzornig. Gott ist kein bisschen launisch. Launenhaftigkeit gibt's bei Gott nicht. Er ist immer derselbe. Er hat nicht mal gute Laune und mal schlechte Laune. Herr, ich habe eine Bitte an dich. Ja, schlechter Zeitpunkt. Heute habe ich gerade schlechte Laune. Das wird es bei Gott nicht geben. Er ist Gott. Er ist immer ausgeglichen in sich. Immer. Preis sei Gott. Keine Gefühlswallung, keinerlei Willkür. Er sieht die Person nicht an. Er geht mit jedem ganz genauso um, ganz genauso. Mit Abraham und Mose, die waren nicht mehr gesegnet als du. Da hat Gott nicht bei David mehr ein Auge zugedrückt und bei dir haut er gleich voll zu. Jeder Mensch gleichermaßen. Wow. Total ausgeglichen. Was bedeutet denn der Zorn Gottes? Und ich will es mal so in einem Satz sagen. Der Zorn Gottes, von der Bibel her, ja, du kannst das wirklich studieren, der Zorn Gottes ist seine Unnachgiebigkeit gegenüber Sünde. Also keinerlei Launenhaftigkeit. Völlig gleich, wer sündigt, eine Unnachgiebigkeit gegenüber Sünde. Er toleriert Sünde kein Millimeter, null, nichts, keinerlei Toleranz gegenüber Sünde. Kein Kompromiss. Seine Unnachgiebigkeit gegenüber der Sünde oder gegenüber Übertretung. Oder abweichen von seinem Maßstab. All das ist ja Sünde. Abweichen von seinem Maßstab. Und diese Unnachgiebigkeit heißt, also das zieht, Sünde zieht Strafe nach sich. Oder Fluch oder Gericht oder eine Konsequenz. Immer. Weil Gott ist der Sünde gegenüber unnachgiebig. Und jetzt haben wir ein Spannungsfeld hier. Und ich versuche einfach mal, euch das ein Stück zu erläutern, was in der Person Gottes, in seinem Charakter, was in ihm vorgeht. Damit wir Erlösung verstehen können, damit wir das nachvollziehen können etwas. Ich versuche auch das mal ein bisschen mit menschlichen Bildern. Gott ist kein Mensch, aber einfach, dass du das mal auch emotional ein Stück nachvollziehen kannst. Obwohl Gott jetzt nicht von Emotionen geleitet wird. Dieses Spannungsfeld zwischen Liebe und Zorn. Gottes Liebe für den Sünder, da ist er immer für den Menschen. Und Gottes Zorn gegen die Sünde. Gegen die Sünde, gegen die Tat. Gott verabscheut das Böse und er liebt den Menschen. Nur wenn ein Mensch jetzt gesündigt hatte, du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, ja, ich habe gesündigt, aber die Sünde lege ich jetzt mal einfach zur Seite. Ja, wenn du gesündigt hast, dann richtet sich dein Zorn, also der Zorn, also gegen den Menschen, der gesündigt hat, obwohl er den Menschen liebt, weil er die Sünde ahnden muss. Unnachgiebigkeit gegenüber Sünde. In seiner Liebe will Gott den Sünder annehmen. Die Liebe Gottes. Er will den Sünder annehmen. Aber wegen seinem Zorn der Sünde gegenüber kann er nicht. Er wird jetzt da gehindert. Er will, in seiner Liebe will er den Menschen annehmen. Sein Zorn verhindert das. In seinem Zorn muss Gott die Sünde strafen. Das heißt, den Sünder vernichten. Aber seine Liebe zum Sünder, zum Menschen, verhindert das. Behindert das. Man könnte jetzt fast denken, ja, schizophren, jetzt zwei Kräfte wirken da in ihm. Ich versuche das nur, diese beiden Seiten einfach mal euch begreiflich zu machen, weil Gott hat beide Seiten. Er liebt den Menschen und er verabscheut die Sünde. Er muss Sünde ahnden. Lass mich euch mal ein Beispiel aus dem Alten Testament geben. 2. Chronik 36, Verse 15 und 16. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte ihnen seine Boten, also die Propheten, indem er sich früh aufmachte, sie immer wieder sandte, denn er hatte Erbarmen mit seinem Volk. Erbarmen, gnädig. Vers 16. Aber sie verspotteten die Boten Gottes, verachteten seine Worte, verlachten seine Propheten. Das heißt, sie haben nicht Buße getan. Bis der Zorn des Herrn über sein Volk so hoch stieg, dass keine Heilung mehr möglich war. Auch hier spielt die Geduld Gottes rein. Das waren ja Generationen, wo er geduldig war. Also er liebt sein Volk, er liebt den Menschen, er hat Erbarmen mit den Menschen. Aber Sünde, er kann Sünde nicht tolerieren. Manchmal ist er geduldig und erträgt das, aber er kann es nicht dulden. Gott ist also barmherzig und geduldig, aber Gott ist auch heilig und gerecht. Und jetzt lasst uns mal über die Gerechtigkeit Gottes sprechen. Die Gerechtigkeit Gottes, da geht es um Gottes Norm. Um Gottes Maßstab von Gut und Böse. Gott sagt, was gut ist und Gott sagt, was böse ist. Da spielt gar keine Rolle, was Menschen denken darüber. Gott ist der Maßstab. Wir sprechen ja hier nicht von unserer Gerechtigkeit, sondern von Gottes Gerechtigkeit. Gott sagt, was gerecht ist. Er sagt, was schlecht ist und was gut ist. Und wer von seinem Maßstab abweicht, ist ungerecht. Das Wort Gerechtigkeit heißt, da steckt Norm drin oder Maßstab. Diese Gerechtigkeit Gottes, also bei der Erlösung geht es nicht darum, dass Gott einer gerechten Instanz im Universum, die über Gott steht, irgendwie da ausgleichen musste. Es gibt nichts und niemanden, das über Gott steht. Keine Person, kein Gott, kein Götze, keine Gerichtsinstanz steht über Gott, die vielleicht Gott noch anklagen würde, ja, du bist ja hier ungerecht. Es gibt niemand und nichts über Gott, das müssen wir erstmal verstehen. Im Hebräer 6, Vers 13 heißt es, als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst. Also es gibt nichts außerhalb über Gott. Die Gerechtigkeit Gottes ist also in der Person Gottes beinhaltet. Es geht hier um die Person Gottes. Er selbst, Gerechtigkeit heißt, er selbst ist sich selbst gegenüber gerecht treu. Er ist sich selbst gegenüber loyal, absolut zuverlässig, sich selbst gegenüber, weil diese Gerechtigkeit liegt in der Person Gottes begründet. Wenn wir irgendwo eine Straftat begehen, dann gibt es einen Gerichtshof oder außerhalb von unserer Person, wo wir uns verantworten müssen. Gott muss sich vor keiner anderen Instanz verantworten. Lass uns mal, ich komme gleich nochmal darauf zurück, lass uns mal 2. Timotheus 2, Vers 13 lesen. Einfach um das, was da passiert ist, warum musste Jesus sterben, um das zu verstehen. 2. Timotheus 2, 13. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Dieses so bleibt er doch treu, könnte man so lesen, uns gegenüber treu. Aber eigentlich, vom Wortlaut heißt es, sich selbst gegenüber treu. Wenn wir uns und anderen gegenüber untreu werden. Gott bleibt sich selbst immer treu. Er kann sich nicht verleugnen. Das heißt, Gott bleibt nach der erweiterten Übersetzung Amplified Bibel, er bleibt seinem Wort und seinem gerechten Charakter gegenüber immer treu, immer. Er bleibt sich selbst treu, könnten wir sagen. Er ist immer loyal, integer, ehrlich, absolut zuverlässig, absolut. Zu 100% kannst du dich immer darauf verlassen. Wenn Gott was sagt, er ist immer da. Er ist immer pünktlich. Er hält immer sein Wort. Er ist absolut zuverlässig. Absolut. Kein Mensch kann diesen Maßstab einhalten. Kein Mensch. Aber Gott ist sich selbst absolut zuverlässig. Gott kann nicht manipuliert werden. Manchmal haben Leute eine Vorstellung von Gott als der liebe Opi. Gutmütig. Vielleicht ein bisschen senil. Und wenn so die Enkelkinder kommen und sagen, kriegen wir was Süßes? Nein, geht nicht. Und jetzt klappern sie mit den Augen, gehen ihm um den Bart und manipulieren ihn. Und jetzt wird sein Herz erweicht. Gott ist so nicht. Also dieses Bild ist absolut falsch. Du kannst Gott kein bisschen manipulieren, kein Stück. Er ist sich selbst gegenüber treu, loyal. Wenn er bei dir einknickt, würde er bei anderen einknicken. Damit ist er willkürlich. Er ist nicht willkürlich. Sich selbst gegenüber bleibt er treu. Und deshalb können wir Gott verstehen. In diesem Sinne ist Gott berechenbar. Manchmal sagen Leute, die Wege des Herrn sind unergründlich. Oft so in Grabreden wird das so. Ja, warum und weshalb und die Wege des Herrn sind unergründlich. Ja, was seine Weisheit angeht und was die Heilsgeschichte, globale Heilsgeschichte, da verstehen wir nicht alles. Wir können die Weisheit Gottes niemals ergründen. Wir haben eine Ewigkeit Zeit, aber wir kommen nie in der Tiefe richtig an. Also von daher nicht zu ergründen. Aber was seine Beziehung zu uns als Menschen angeht, wie er mit uns umgehen will, was seine Erlösung angeht, ist ja absolut berechenbar. Weil wir lesen in seinem Wort, wer er ist, was er uns tun will, was er möchte, was wir tun sollen. Er ist absolut berechenbar. Wenn wir das tun, sind wir gesegnet. Wenn wir das nicht tun, sind wir nicht gesegnet. Absolut berechenbar. Gott hasst Sünde. Absolut berechenbar. Du kannst mit ihm nicht verhandeln. Ja, bei mir machst du doch bestimmt eine Ausnahme. Nein, geht nicht. Gott will dich segnen. Herr, also den Mose hast du gesegnet, den Abraham hast du gesegnet, meinen Pastor segnest du, aber mich doch bestimmt nicht. Doch, ja, er ist absolut zuverlässig, absolut. Da gibt's nichts, kein Mensch kann Gott verändern, manipulieren irgendwie, ihn vor dem eigenen Karren spannen, geht nicht. Gott ist Gott. Also das müssen wir erstmal verstehen. Und jetzt sollten wir auch Gottes Heiligkeit verstehen. Gott ist gerecht, er ist heilig. Oder die Herrlichkeit Gottes spielt damit rein. Also ich kann diese Begriffe jetzt nur mal kurz anschneiden. Die Heiligkeit Gottes bedeutet, in seiner Nähe ist keine Sünde möglich. Es geht gar nicht. Keine Sünde möglich. Im 1. Timotheus 1,16 heißt es, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Unzugänglich heißt, ein Sünder kann sich Gott nicht nahen, da ist ein Licht, das dich verbrennen würde. Unzugänglich heißt unzugänglich. Du kommst in diesen Lichtkegel nicht rein. Hebräer 12, Vers 29, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Jetzt könnte man über Gottes Furcht sprechen. Das ist ja keine Angst vor Gott. Das ist einfach ein solcher Respekt vor Gott. Stell dir einfach ein Starkstromkabel vor. Da brauchst du eine dicke Isolierung, um das anfassen zu können. Jetzt stell dir die Isolierung, ist keine Isolierung dran, fass doch mal an. Gott ist so heilig und Sünde ist unheilig. Bei Gott gibt's nicht einen dunklen Flecken, gar nichts. Sünde geht nicht, Sünde würde verbrennen. Und wenn der Sünder zu ihm kommt, würde er verbrennen. Immer wieder im Alten Testament, Herr, hilf mir, ich vergehe, ich bin ein Mensch von unreinen Lippen. Kein Mensch kann in die heilige Nähe Gottes kommen. Und im Römerbrief heißt das, wir haben die Herrlichkeit verloren, die Gott uns zugedacht hatte. Also ein Sünder, als Gott Adam und Eva erschaffen hatte, waren sie ja nicht nackt, wie wir denken. Manchmal sagen Leute, ja, ich laufe so rum, wie der liebe Gott mich erschaffen hat. Damit meinen sie FKK-Strand und Nackedeis und so. Ja, wie Gott uns erschaffen hat. Nee, so hat er ja Adam und Eva nicht erschaffen. Sie waren von Gerechtigkeit umkleidet. Von der Herrlichkeit Gottes strahlte. Sie hatten ein strahlendes, mit der Herrlichkeit Gottes bekleidet. Diese Herrlichkeit, diese Gerechtigkeit Gottes, diese Heiligkeit haben sie verloren in dem Moment, wo sie von dem Baum Apfel oder sonst was gegessen haben. Und mit einem Mal war die Herrlichkeit weg und die sagen, wow, wir sind ja nackt. Da ist ihnen das erstmal aufgefallen, vorher ist ihnen das gar nicht aufgefallen. Und fortan ist der Mensch also in Sünde geboren. Und im alten Bund hat Gott so, ja, wie soll ich sagen, so notdürftige Isolierung gegeben. Gott wollte, er liebt Menschen, er wollte mit seinen Menschen zusammen sein, mit seinem Volk wollte er zusammen sein. Wie ist das möglich? Sünde geht nicht. Mit dem Menschen, wie kriegen wir das hin? Und jetzt hat er Sühnung gegeben. Jetzt sind wir bei dem Begriff Sühnung. Das heißt bedecken. Das Wort heißt zudecken, bedecken. Eine Isolierung, Isolierungsschicht sozusagen drum. Entweder muss das Kabel isoliert werden oder du musst dich selbst isolieren mit Handschuhen oder irgendwas. Sonst kannst du so ein Kabel nicht anfassen, wenn da Kraft drin ist. Stellt euch einfach mal, als David die Bundeslade nach Jerusalem bringen wollte, da ist ein Mann zugesprungen, weil sie gewackelt hat und der ist tot umgefallen. Da war Kraft drin und er war nicht berechtigt. Er hatte diese Isolierungsschicht nicht. Nur die Leviten hatten diese Isolierung. Da war Herrlichkeit Gottes da. Sie mussten die Opfer ganz exakt einhalten, da war Kraft Gottes da. Sühnung heißt bedecken und die sinnhafte Bedeutung von Sühnung heißt, das findest du aus dem Kontext, besonders aus dem Alten Testament, was Sühnung bedeutet. Das heißt Genugtuung oder stillen, besänftigen, befriedigen. Der Zorn Gottes muss gestillt werden. Gott muss befriedigt werden. Der Zorn, es geht hier um den Zorn Gottes. Der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. So eine Begriffe kennen wir ja auch. Und diese Genugtuung hat zuerst mit Gott selbst zu tun, mit seinem Wesen, mit seiner Heiligkeit, seiner Majestät wurde verletzt durch Sünde. Und das ruft seinen Zorn hervor. Und jetzt geht es darum, dieser Zorn muss gestillt werden, besänftigt werden. Der Zorn Gottes bleibt so lange, bis er gestillt ist. Sünde muss gesühnt werden. Das heißt, auch der Begriff Ausgleich, Schuld muss immer beglichen werden. Das geht also nicht. Heute in unserem Strafrecht ist es mehr so, ja, der Straftäter, der muss man doch irgendwie helfen auf den richtigen Weg. Aber
aus Gottes Sicht muss die Schuld muss gesühnt werden. Die Schuld. Es geht darum, nicht den Straftäter zurechtbringen. Was ist mit dem, was er angerichtet hat? Wer bezahlt das? Ja, manchmal dann die Opfer noch selber, wenn der Täter kein Geld hat oder so. Aber Schuld muss immer gesühnt werden, immer ausgeglichen werden. Stell dir einfach mal vor, ein Ausländer begeht in Deutschland eine Straftat. Und jetzt wir Deutschen, wieder ein Ausländer, wieder hat er was, so, und so, irgendwo so ein gerechter Zorn steigt auf. Wieder. Und jetzt stell dir vor, ein Deutscher begeht eine Straftat einem Ausländer gegenüber. Gibt's jetzt exakt dieselbe Regung bei dir? Dort, das muss geahndet, das geht nicht, das, oder sagen wir, haben wir jetzt zwei Maßstäbe? Ich will damit nur sagen, Gott hat nur einen. Nur einen einzigen. Oder ein krasseres Beispiel. Der Nachbarsjunge vergewaltigt deine Tochter. Und du als Vater, als Mutter, da steigt doch was hoch. Du schreist förmlich nach Gerechtigkeit. Da muss gesühnt werden, da muss eine Tat... Da kann man doch nicht einfach, dem vergeben wir das. Willst du deiner Tochter sagen, ja, dem haben wir schon verziehen? Da regt sich doch was, oder? Und jetzt stell dir vor, dein eigener Sohn vergewaltigt die Nachbarstochter. Hast du jetzt dieselben Regungen? Da muss man doch rüber, runter, der muss hier lebenslang, da muss doch... Wenn es dein eigener Sohn ist. Und bei Gott in seiner Heiligkeit, es ging um ihn, um seine Heiligkeit. Er ist keine Instanz außerhalb von ihm, die über ihn steht, gegenüber verantwortlich. Keinerlei Instanz, nur sich selbst gegenüber. Manchmal sprechen wir davon, man muss sich ja selbst noch im Spiegel angucken können. Gottes Heiligkeit wurde verletzt. Er hat den Menschen erschaffen. Er wusste natürlich Sündenfall und so weiter. Hat die Erlösung vorbereitet. Aber jetzt passiert das. Adam und Eva sündigen. Jetzt wirst du geboren. Du bist erwachsen. Jetzt sündigst du. Gott liebt dich. Er will dich in seiner Nähe haben, kann aber nicht. Weil da steht etwas dazwischen. Sein Zorn ist da. Und jetzt sendet er Jesus. Dieser Zorn muss gestillt werden. Sühnung. Lass uns mal zum 3. Mose 17, Vers 11 gehen. Ich lese mal nach der Züricher Bibel hier. Sühnung geschieht durch Blut. Gott hat die Welt erschaffen, Gott hat den Menschen erschaffen. Gott wusste, der Mensch fällt in Sünde. Wenn er die Wahl hat, irgendeiner sündigt. Adam, durch Adam sind alle, die Sünde kam in die Welt. Das wusste Gott und hat schon von der Schöpfung an für Sühnung gesorgt. Preise Gott. Wow. Da heißt es, denn das Leben des Fleisches ist das Blut und ich habe es euch für den Altar gegeben. Deshalb hat Gott Lebewesen mit Blut erschaffen. Engel haben kein Blut. Satan hat kein Blut. Geistliche Wesen haben kein Blut. Der Teufel kann nicht erlöst werden. Aber du kannst erlöst werden. Da kann jemand, entweder durch dein eigenes Blut, das dummer ist, dann bist du tot. Aber schuldenfrei. Aber tot. Aber schuldenfrei. Oder jemand anderes bezahlt mit seinem Blut. Dann bist du schuldenfrei. Und du lebst. Da kann nicht ein Sünder für einen anderen Sünder sterben. Das funktioniert nicht. Da kann nicht jemand, der eine Million Schulden auf der Bank hat, sagen, ja, ich habe meinen Kumpel mitgebracht, der hat 2 Millionen Schulden auf der Bank, aber ja gut, der bezahlt für mich, dann hat er halt 3 Millionen. Da macht keine Bank mit. Funktioniert nicht. Du musst im Plus sein, dann kannst du bezahlen. Und zwar 1 Million im Plus. Dann kannst du bezahlen. Da kann ich einen Sünder für den anderen bezahlen. Nur ein unschuldiger Mensch kann bezahlen. Unschuldiges Blut muss fließen. Das im 3. Mose 17, da sehen wir die vorläufige Sühnung im Alten Testament. So Bedeckung, so, naja, können wir gerade so gelten lassen. Mit größter Vorsicht können wir gerade so gelten lassen. Und die Erlösung, also das ist sozusagen die Isolierung des Stromkabels gewesen, diese regelmäßigen Opfer auf dem Altar. Jetzt verstehst du, warum das Alte Testament, die Bibel ist voller Blut, weil es um Erlösung geht. Und Erlösung hat einen hohen Preis gefordert. Und jetzt die vollkommene Sühnung durch Jesus. Römer 3, Verse 23 bis 25. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. Schon vor Grundlegung der Welt. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. Das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Seine Gerechtigkeit zu erweisen. Über Gott gibt es keine Instanz. Aber Gott in sich, das ging einfach nicht. Gott kann sich nicht selbst verleugnen. Er muss Sünde ahnden. Aber er liebt den Menschen total. Jetzt hat er Jesus. Du bist mein Sohn. Jemand muss bezahlen. Jetzt stell dir vor, dein Sohn hat also die Tochter des Nachbarn vergewaltigt und sie stirbt da dran. Und die Eltern der Tochter sterben vor Gram, vor Kummer und so weiter und keiner weiß, wer das gewesen ist und nichts und so weiter. Und das Verfahren eingestellt, alles beendet, alles vorbei. Da ist kein Überlebender mehr von dem Opfer, da ist niemand mehr, der irgendeinen Prozess anstrengt. Und jetzt erfährst du, dein eigener Sohn war's. Jetzt, wem hilft das jetzt noch? Jetzt können wir das doch einfach Gras drüber. Wenn ich meinen Sohn jetzt anzeige, die Tochter ist sowieso tot. Welche Gedanken würden dir durch den Kopf gehen? Da ist aber Unrecht passiert. Ein Unrecht ist geschehen. Ein Unrecht, das muss gesühnt werden. Aus Gottes Sicht. Wir denken manchmal anders. Unser Strafgesetzbuch regelt das ein Stück anders. Aber aus Gottes Sicht, Unrecht, das muss gesühnt werden. Der Mensch selber, er kann nicht. Also werde ich mein Blut geben. Und er sendet Jesus und er hat sein Blut vergossen. Am Kreuz sehen wir die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes und den Zorn Gottes gleichermaßen. Gottes Gerichtsurteil über Sünde und die Liebe Gottes. Jesus für dich gestorben. Deshalb musste Jesus sterben. Das war der Grund. Deshalb musste Jesus sterben. Und ohne sein Blut vergießen gibt es keine Erlösung. Du musst an Jesus glauben, dass er für dich gestorben ist. Dass er von den Toten auferstanden ist. Das ist die Rechtfertigung. Das heißt, Gott hat dieses Opfer bestätigt. Er hat gesagt, dieses Opfer bestätigt. Ich habe es angenommen. Und jetzt der letzte Punkt. Das ist so der Höhepunkt. Erlösung ist geschehen. Wenn du Jesus angenommen hast, bist du erlöst. Gnade, Gnade pur. Warum? Der Zorn Gottes ist gestillt. Dir gegenüber gestillt. Halleluja. Und diese Zuverlässigkeit Gottes, diese absolute Zuverlässigkeit, Loyalität sich selbst gegenüber. Stell dir vor, über Gott kommt keine Instanz. Gott hätte sagen können, wen interessiert's? Ich vergebe dem Adam einfach. Und dir und dir und dir, da braucht gar kein Blut fließen. Manchmal habe ich gedacht, ja, dann würden die Engel ja Rabatz machen. Ja, du bist ja ungerecht. Da gibt's niemanden außer Gott, der Rabatz machen könnte. Da könnte Gott auf den Tisch hauen und sagen, weg mit euch. Das lasse ich mir nicht bieten. Ich mache, was ich will. Gott ist Gott, er kann machen, was er will. Aber er ist so loyal sich selbst gegenüber. Sich selbst gegenüber. Niemand zwingt ihn. Sich selbst gegenüber, dass Jesus gestorben ist. Und wir brauchen das nur annehmen. Und jetzt Römer 8, Vers 32. Das ist der Höhepunkt. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, er hat ihn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Alles andere. Wow. Weil, also, ich muss sagen, als ich Seit einigen Jahren denke ich immer wieder über Sühnung nach. Manchmal habe ich auch schon drüber gepredigt, immer wieder. Dass die Liebe Gottes, der Zorn Gottes, jetzt die Sühnung und Gott in sich, das ging nur um ihn. Und wir dürfen die Nutznießer sein davon. Wenn wir das annehmen, wer das nicht annimmt, ja, der bleibt unterm Zorn Gottes. Da ist die Gnade Gottes und der Zorn Gottes. Welche Seite wählst du denn? Also ich will nicht unterm Zorn Gottes leben. Irgendwann, wir leben in der Gnadenzeit, aber irgendwann kommt auch Gericht. Da will ich nicht mehr da sein. Ich will dir bei der Entrückung dabei sein. Ja. Mit ihm nicht alles andere schenken. Jetzt nach Neues Leben Übersetzung. Wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Nach der Message Bible. Gibt es jetzt noch irgendetwas, das er nicht gern und willig für uns tun würde? Gibt es noch irgendwas, was er nicht auch noch gern und willig für uns tun würde? Nach der Hoffnung für alle, sollte er uns da noch irgendetwas vorenthalten? Nein. Das sind ja rhetorische Fragen. Nein. Wenn Gott so loyal sich selbst gegenüber ist, wir haben allen Grund, seinem Wort zu vertrauen. Das ist der Grund, weshalb wir ihm überhaupt vertrauen können. Wäre er nicht zuverlässig, dann wüssten wir ja nie, naja, hat er heute gerade einen guten oder schlechten Tag? Wie fühlt er sich heute gerade? Das wüssten wir ja nicht. Gefällt ihm meine Nase heute oder nicht? Oder jetzt wählt er sich seine Leute raus, da habe ich ja gar keine Chance. Aber weil Gott absolut loyal ist, 100% total loyal, integer, zuverlässig, treu sich selbst gegenüber, er kann sich nicht verleugnen, er kann nicht lügen, er kann nicht unwahr sein. Und wenn Gott sagt, du bist gesegnet mit allem geistlichen Segen, dann meint er das so. Du sagst, ja, aber Herr, ich erlebe das. Das ist so. Und jetzt darauf bestehen. Du kannst darauf stehen oder bestehen. Ich bestehe darauf. Nicht Gott gegenüber was fordern. Der Teufel ist der Dieb und du kannst dich ihm entgegenstellen und sagen, Ich bestehe darauf, du musst fliehen. Ich bestehe darauf. Ich will aber nicht gehen. Ich bestehe darauf. Krankheit, du musst gehen. Ja, ich will aber nicht. Ich bestehe darauf. Ich bestehe darauf, weil du weißt, dass Gott zuverlässig ist. Wow. Weil du es weißt. Und deshalb, ihr Lieben, du kannst errettet werden, ohne das alles zu wissen, ohne Erlösung zu verstehen. Wenn du aber geistig heranreifen willst, musst du Dinge verstehen, weil das stärkt deinen Glauben. So dass du dann auch in diesem, hier und jetzt, in diesem Leben wirklich bestehen kannst, auf etwas bestehen kannst. Du kannst darauf bestehen, dass Gottes Gnade ist mit mir. Ich bestehe darauf, dass Gott mir vergeben hat und Teufel, du darfst mir kein schlechtes Gewissen. Ich bestehe darauf, das Lernen darauf zu bestehen, weil Gott zuverlässig ist. Und nur weil du Dinge noch nicht so erlebst, wie du es gern möchtest, macht Gott in keinster Weise unglaubwürdig. In keinster Weise. Da merkst du nur, weißt du, wenn du mit deinem Auto stehen bleibst, du machst die Motorhaube auf, dann merkst du nur, ich verstehe das nicht so ganz. Warum ist das stehen geblieben? Verstehe ich nicht. Ich rufe mal einen Fachmann an. Beim Trabant konnte man noch viel selber machen. Und wenn irgendwas nicht so funktioniert, dann machst du mal die Motorhaube auf und sagst, ich muss noch ein Stück lernen. Warum nicht? Da kannst du nicht sagen, Gott, ja, bist ja unglaubwürdig. Mir gegenüber warst du nicht so treu, oder? Er ist treu. Und dann machst du die Motorhaube auf und guckst rein. Und jetzt lernst du. Und jetzt lernst du noch mehr. Und jetzt lernst du noch mehr. Du sagst, ich habe keine Zeit mehr, ich habe Krebs, ich habe keine Zeit mehr zu lernen. Vielleicht hättest du in den 10 Jahren zuvor schon lernen sollen. Aber wir müssen lernen, wir müssen lernen, wir müssen reifen, reifer werden. Preise Gott. Halleluja. Lass uns beten. Jetzt. Und dann Abendmahl feiern. Preise Gott. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, wow. Öffne uns die Augen, dass wir die Wunder in deinem Gesetz, in deinem Wort erkennen. Dass wir dich erkennen. Öffne die Augen unseres Herzens, um dich zu sehen, dich zu erkennen, Erlösung zu verstehen. Oh, dass wir verstehen, wie treu und absolut zuverlässig du bist, wie absolut zuverlässig dein Wort ist, denn du identifizierst dich total mit deinem Wort und du wirst niemals zulassen, dass irgendetwas von deinem Wort nicht geschieht. Das geht, es geht nicht. Oh, danke. Danke, Herr, dass du deinen Bund uns gegenüber hältst. Ehre sei dir. Ehre sei dir. Und wenn du Jesus noch nie so richtig bewusst in dein Herz aufgenommen hast und du willst Jesus haben, du willst das Leben Gottes haben, du willst von der Seite des Zorns zur Seite seiner Gnade wechseln, das ist so einfach. Du kannst einfach mal so kurz deine Hand heben. Wir sind ja alle in einer Gebetshaltung. Vater im Himmel, du kennst die Herzen. Du weißt um die Gedanken, um die tiefsten Gedanken, um die tiefsten Herzensregungen. Und Herr, wer immer dir vertraut, den nimmst du gern an. Danke für Vergebung der Sünden. Danke für die Errettung, für die Erlösung. Danke für das Blut Jesu. Danke, danke, danke für Sühnung. Eine vollkommene Erlösung. Wir geben dir Ehre, das nehmen wir in Anspruch. Ich nehme Jesus an, ich nehme das Blut an, ich nehme die Sühnung an. Deine Gnade nehme ich gern an, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Preis sei Gott. Und lasst uns Abendmahl feiern.